Kommt von Regel. Wir haben jetzt bereits, das war Lateinisch, Hans, oder? Wo bist du jetzt? Ah, dort. Der Sonder war Lateinisch, schon wieder Lateinisch, Regula, Lateinisch bedeutet Regel. Und um das geht es ja auch in dieser Serie, eine Regel, das stammt aus, eben aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein gerades Stück Holz. Und das ist in diesem Zusammenhang natürlich so eine Wachstumshilfe, eben ein Spalier. Eine Wachstumshilfe, ein Regal. Und Regeln in der Nachfolge von Jesus, die führen in die Freiheit. Ich weiß nicht, was das Wort Regel bei dir auslöst. Regel, das hat irgendwie was Einengendes, oder? Ja, da sagt mir jemand, was ich tun soll. Das mögen wir nicht so. Aber Regeln, wie es gedacht ist von Jesus her, als eine Wachstumshilfe in der Nachfolge von Jesus, das führt in die Freiheit. Und die Frage ist, glaubst du das? In meiner persönlichen Bibellese diese Woche bin ich bei Psalm 19 vorbeigekommen und da heißt es im Vers 9 folgendes. Die Weisungen des Herrn, man kann das verschieden übersetzen, die Gebote, die Anweisungen, die Weisungen des Herrn sind zuverlässig. Sie sind, wenn man es übersetzt, sie sind richtig. Aber richtig meint eigentlich, sie sind gerade. Also die Weisungen des Herrn sind gerade. Das wird dann auf Deutsch wird es mit richtig übersetzt. Und da ist mir das in den Sinn gekommen. Die Weisungen des Herrn sind gerade. Ein gerades Stück Holz. Da kannst du entlang wachsen. Das ist eine Hilfe in unserem Leben. Sie sind gerade, sie erfreuen das Herz, heißt es dort weiter. Sie sind klar und erleuchten die Augen. Also sie geben uns eine gewisse Klarheit für unser Leben. Wir wollen ja wachsen in der Nachfolge von Jesus. Wir wollen wachsen und die Frage ist, worauf verlassen wir uns da? Vertrauen wir darauf, dass das, was Jesus sagt, dass das gerade ist, dass wir uns daran festhalten können, dass wir daran entlang wachsen können. Glauben wir das? Weil das ist entscheidend. Heute geht es jetzt dann um Geld und um Besitz. Da kann ich schon mal vorwegnehmen beim Thema Einfachheit. Es geht um einen einfachen Lebensstil als Antwort auf eine Zeit, eine Gesellschaft, in der wir leben, die von Konsum und immer mehr geprägt ist. Ja, also es geht um Geld und um Besitz, also bist schon mal vorgewarnt. Ja. Und da merke ich auch, wenn ich mich selber damit auseinandersetze, das geht ja auch um dieses Buch hier, ich habe noch ein Exemplar, wenn jemand noch eines kaufen will. Viele Gedanken sind auch aus diesem Buch ausgeführt. Es ist ein super Kapitel zu diesem Thema, kann ich empfehlen. Das ist alles schön und gut, habe ich auch gemerkt. Ja, das ist richtig, eben richtig, oder? Aber verlasse ich mich auch drauf? Vertraue ich Jesus auch in diesem Bereich, wenn er was dazu sagt? Und das geht es heute. Und deshalb möchte ich Jesus danke sagen. Danke, Jesus, dass du heute da bist und uns lehrst zu diesem Thema. Ist das nicht gut? Jesus ist da durch seinen Geist und er will uns lehren. Er ist unser Lehrmeister, unser himmlischer Lehrmeister heute Morgen. Also, es geht ja um Rastlosigkeit in dieser Serie. Und natürlich, es geht, wie wir Schluss machen können mit dieser Rastlosigkeit. John Mark Comer in diesem Buch, der zeigt da verschiedene Dinge auf. Und es gibt viele Dinge, die unser Leben rastlos machen können. Ich weiß nicht, was kommt dir als erstes in den Sinn bei dir persönlich, das dein Leben rastlos macht. Ich weiß nicht, ob es jetzt Geld und Besitz ist. Aber Geld oder unser Umgang mit Besitz ist etwas, das unser Leben rastlos machen kann. Also das Streben nach immer mehr davon, nach immer mehr Besitz, nach immer mehr Geld, das ist ein Motor für Rastlosigkeit in unserem Leben. Das stelle ich jetzt einfach mal so dahin. Es ist nicht an sich ein Problem, Geld und Besitz, ja? Aber wenn wir dem keine Grenzen setzen in unserem persönlichen Leben, dann kann es zu so einem Motor der Rastlosigkeit werden. Und das kann ich auch schon vorne wegnehmen. John Mark Comer sagt in seinem Buch, die Lösung liegt in einem bewusst gewählten, einfachen Lebensstil. Und das sagt nicht nur er, sondern Das sagt eigentlich auch Jesus, wir finden das in der ganzen Bibel. Und bevor wir da eintauchen, will ich dich fragen, spricht dich das überhaupt an, dieses Thema? Spricht dich das an? Denkst du, dass das was mit deinem Leben zu tun hat? Zwei Fragen. Wie viele Dinge besitzt du? Wir schränken es mal ein auf deinen Haushalt. Ja, nicht, vielleicht besitzt du sonst noch irgendwo Dinge. In deinem Haushalt Dinge, das Kleinste, Bücher, was auch immer, Fernseher, Kleider. Wie viele Dinge besitzt du? Kannst du das schätzen? Was denkst du, was sind das, ein paar hundert oder mehr? Schwierig, oder? Wenn ich allein in mein Büro laufe und die Bücher da, keine Ahnung, wie viele Bücher ich habe. Ich habe gelesen, das muss man immer mit Vorsicht genießen, ja, wenn man, das kann man, heute kann man ja viel lesen, ja, auch außerhalb der Bibel. Aber es gibt uns vielleicht eine Idee. So vor 130 Jahren gab es in einem durchschnittlichen Haushalt etwa 400 Gegenstände. Und heute sind das sicher 10.000. Das ist noch viel, oder? Wir haben gar nicht den Überblick, wenn wir ehrlich sind, über all diese Dinge. Und jetzt ist die Frage, hast du den Eindruck, ganz persönlich, dass du zu wenig Dinge besitzt? Also denkst du ab und zu, oder nutzt du all diese Dinge, die du besitzt, und ab und zu denkst du, ich sollte mir, glaube ich, noch ein paar Dinge mehr anschaffen, weil irgendwie ist mir langweilig, so, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Oder ist es eher so, dass du denkst, vieles liegt rum und viel davon, keine Ahnung, 90, leider auch noch mit Bedenken, je nachdem, du gar nicht regelmäßig. Kannst du deine Kleider auch noch mitbedenken, je nachdem? Und manchmal, da stressen sie dich, du siehst, ah, das habe ich auch noch und ich sollte es wieder mal brauchen, aber hast gar keine Zeit und dann Stress und Rastlosigkeit und so ist es eher so. Denkst du, du besitzt zu viel oder zu wenig? Zweite Frage, denkst du, dass du in materieller Hinsicht, finanzieller und materieller Hinsicht reich bist? Würdest du dich persönlich als reich bezeichnen? Ich habe verschiedene Definitionen gesucht, was das heißt. Wie viel Einkommen musst du haben monatlich, um weltweit gesehen zu den obersten 10, 5 oder sogar zum 1% zu gehören? Da findet man verschiedene Angaben in verschiedenen Währungen. Irgendwie, das war kompliziert, ist ja auch klar, wir haben hier andere, ein anderes Preisniveau und so. Wann ist man reich? Da habe ich gedacht, komm, ich google mal Reichtum-Definition für Kinder. Gibt heute ja viele so Dinge, die werden für Kinder erklärt und ich habe mir gedacht, ja, wenn es ein Kind versteht, dann verstehe ich es auch oder so. Ist einfach. Da habe ich gefunden im Klexikon, habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, das ist ein Wikipedia für Kinder. Definition Reichtum oder besser Wohlstand heißt es da. Wohlstand bedeutet, dass es den Menschen gut geht. Es fehlt ihnen an nichts, was sie zum Leben brauchen, jetzt so in materieller Hinsicht. Sie haben eine Arbeit, mehr als genügend zu essen und können sich teure Dinge wie Urlaub leisten. Urlaub, Ferien für uns Schweizer. Also ist einfach, es geht uns gut, wir haben, was wir brauchen zum Leben, das bedeutet zu essen, ich habe eine Arbeit und ich kann mir noch teure Dinge leisten, wie zum Beispiel Urlaub. Also. Okay. Können wir uns darauf verständigen, dass die meisten von uns hier reich sind? Ist das okay? So, ich will niemandem zu nahe treten. Kann unterschiedliche Situationen geben. Ich spreche jetzt mal die Schweizer an. Wir haben, glaube ich, nicht nur Schweizer hier. Spezielle Situation auch, wenn man je nachdem aus einem anderen Land, aus der Ukraine hier ist. Will niemandem zu nahe treten, aber verständigen wir uns darauf, als Schweizer, wir sind grundsätzlich reich. Ja? Weil das ist jetzt wichtig, weil der folgende Bibeltext, das haben wir jetzt geklärt, der ist für uns. Ja? Weil Paulus schreibt da nämlich Folgendes, den Reichen in dieser Welt musst du einschärfen, also uns, ja. In dieser Welt einschärfen, das heißt nicht mal nebenbei was dazu sagen, das ist auch noch wichtig, eine Option, nein, einschärfen, gebieten steht da. Sich nicht auf ihren irdischen Besitz einzubilden, also nicht stolz oder hochmütig zu sein und sich sicher nicht auf so etwas Unsicheres zu verlassen, wie eben Reichtum, darauf zu hoffen. Was sollen wir stattdessen tun? Wir sollen auf Gott hoffen. Warum? Er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt. damit wir es genießen können. Genießen. Also, es geht nicht darum, dass wir nicht genießen dürfen. Das haben wir auch schon geklärt, wenn es um weniger geht. Es geht schon um weniger heute, aber nicht mehr genießen. Und weiter heißt es da, Sie, also wir, die Reichen, was sollen wir denn sonst noch so tun, anstatt uns auf unseren Reichtum zu verlassen? Wir sollen Gutes tun und gerne von unserem Reichtum weggeben, anderen damit helfen. Warum sollen wir das tun? Oder was ist eine Folge davon? Dann werden wir wirklich reich sein und uns ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre, das wirkliche Leben zu gewinnen, es zu ergreifen. Aber das ist Altersvorsorge in einer anderen Liga, ja? Wir denken ja, wir müssen möglichst viel haben, so vorsorgen, dann habe ich ein erfülltes Leben auch später. Gott sagt uns hier, nein, gib weg, wenn du zu den Reichen gehörst, dann wirst du ein wirklich gutes Fundament haben, auch für die Zukunft, im Hinblick auf das, was wirklich Leben ist. Und um das geht es. Es geht eben um erfülltes Leben, auch hier und heute in der Nachfolge von Jesus. Das ist ein herausfordernder Bibeltext und er zeigt uns auf, wir haben mindestens eine Herausforderung, vielleicht sogar ein Problem, weil es... Oh, das stimmt nicht, 1. Mose, ja. Gut, könnte auch Mose gesagt haben, aber... Ja, sorry, hä? Das ist, wenn man von der vorherigen Predigt das anpasst und dann etwas vergisst. Ja, das ist aus 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 6. Dort findet ihr das, genau. Also unser Geld, das lässt uns etwas davon erahnen, dass Geld und Besitz kann uns in eine herausfordernde Lage bringen, wenn wir reich sind. Das ist nicht an sich das Problem, reich zu sein. Ja? Es kann uns in eine herausfordernde Lage bringen. Es besteht Gefahr, dass wir rastlos werden. Das ist ein guter Zeitpunkt, noch ein paar andere Beispiele kurz aufzugreifen, so einfach quer durch die Bibel. Jesus sagt ja, wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Das zeigt irgendwie etwas von dem auf. In den Sprüchen, ich liebe die Sprüche im Alten Testament, die bringen das so zugespitzt auf, jeweils auf den Punkt. Da heißt es, hey, sei lieber arm, aber Gott gehorsam, also in einer guten Verbindung mit Gott, als dass du reich bist und voller Sorgen. Ja. Lässt schon was aus, oder irgendwie? Und dann wieder 1. Timotheus, das ist dort in der Nähe, da habt ihr es nochmals, da sagt er auch, es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Cool, oder? Als Jesus-Nachfolger zu leben, das bringt großen Gewinn. Aber nur dann, wenn du auch zufrieden bist mit dem, was du hast. Und ja, wenn du nicht zufrieden bist, das ist dann Rastlosigkeit, oder? Das können wir erleben. Und wann kann man zufrieden sein, sagt er da, wenn man zu essen hat und sich kleiden kann. Ja, das ist noch wenig, oder? Nahe Osten ist eher eine warme Umgebung, Schweiz, okay. Nehmen wir noch das Dach über dem Kopf dazu. Ja, diese drei Dinge, kannst du eigentlich zufrieden sein, sagt er da. Und im Hebräerbrief, hängt euer Herz nicht an Geld besitzt, sondern begnügt euch mit dem, was ihr habt. Also an verschiedenen Stellen in der Bibel, da klingt dieses, ich sage mal so, dieses Prinzip der Einfachheit an. Aber es geht ja gar nicht um ein einfaches Leben an sich. Das ist ja nur ein Weg. Um was es wirklich geht, auch jetzt in dieser Predigt, ist, es geht um Freiheit für dich. Es geht um Konzentration auf das Wesentliche. Ein einfacher Lebensstil ist nur ein Weg dahin, dass du mehr Freiheit erlebst in der Nachfolge von Jesus. Dass du Fokus hast für das, was wichtig ist im Leben. Um das geht es. Bei all diesen Ratschlägen geht es um genau das. Um einen einfachen Lebensstil, der Zeit hat für die Liebe zu Gott, die Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Also Gott macht uns in der Bibel quer durch Mut. Er macht uns Mut, dass wir Frieden und Erfüllung, Freude, Freiheit, dass wir das nicht in materiellen Dingen suchen, sondern in einer erfüllten Beziehung zu Gott und in erfüllten Beziehung zu unseren Mitmenschen. Es geht also darum, dass du bewusst die Dinge in deinem Leben förderst, die dir am wichtigsten sind. Und dass du Dinge beseitigst, die dich davon ablenken. Und das ist auch eine individuelle Sache. Ja? Nicht jeder von uns ist dann gleich abgelenkt von Besitz, hat vielleicht viel, aber gibt nicht viel darauf, kann gut auch weggeben, cool, bist du ein Segen für andere. musst du für dich selber auch im Gespräch mit Gott rausfinden. Aber es geht um die Förderung von dem, was dir wirklich wichtig ist. Ich gestalte mein Leben mit Fokus auf das. Und ich denke, für diejenigen von uns, die Jesus nachfolgen, sind die wichtigsten Dinge Jesus und sein Reich. Ist eine lebendige, versöhnte, liebevolle Beziehung zu Gott. Und lebendige, versöhnte Beziehungen, gut verbunden sein mit meinen Mitmenschen, das ist doch das, worum es in meinem Leben gehen soll. Und wenn ich ehrlich bin, das ist auch meine Erfahrung, das ist das, was wirklich in meinem Leben auch Ruhe, Frieden und Freude bringt. Und um das geht es auch hier bei uns in der Gemeinde, in der Cheschoner Stammheim. Um eine lebendige, versöhnte Beziehung mit Gott. Und um lebendige Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Und das ist in unserer Welt hier gar nicht so einfach. Da gibt es viel Ablenkung. Und ich muss schon irgendwie auch immer wieder darum kämpfen, dass das Wichtigste auch das Wichtigste bleibt. Jesus selbst hat gesagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Für das, was er will, für seine Gerechtigkeit. Und dann musst du dir gar keine Sorgen machen. Dann hast du nämlich alles, was du brauchst. Warum sagt uns Jesus das? Warum sagt uns Gott in der Bibel all diese anderen Dinge, die wir vorhin gelesen haben? Warum? Weil er will, dass du mit mehr Freiheit und mit weniger Sorgen lebst. Und dann wirst du auch weniger Rastlosigkeit erleben in deinem Leben. Das ist meine Erfahrung. Das gelingt mir nicht immer oder das erlebe ich nicht immer so. Aber das ist das, was Gott für uns will. Mehr Freiheit und weniger Sorgen. Auch wenn es um Geld und um Besitz geht. Wer viel besitzt, kann viel verlieren. Ist uns auch bewusst. Da muss man sich viel Gedanken machen. Und das ist nicht so einfach, das zu leben in unserer Gesellschaft, weil in unserer Gesellschaft gilt das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Nicht nur bei Geld und Besitz, aber auch bei Geld und Besitz. Wenn du immer mehr hast, wenn du das noch leisten kannst, wenn du das noch machen kannst, dann wirst du mehr Glück und Erfüllung erleben. Was Jesus uns lehrt als seine Nachfolger, ist, dass materieller Wohlstand und Besitz, das ist nicht der Weg zu mehr Nähe in der Beziehung zu Gott. Das ist nicht der Weg zu mehr Zufriedenheit und weniger Rastlosigkeit im Leben. Jesus hat mal gesagt, dass niemand zwei Herren dienen kann. Das ist eine bekannte Bibelstelle. Jesus sagt, er wird den einen vernachlässigen, den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein, dem anderen nicht. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Kannst du mir schnell ins Wasser gehen? Und ist dir was aufgefallen? Danke. Bei dieser Bibelstelle fällt dir was auf? Das ist kein Gebot. Jesus sagt nicht, du sollst nicht zwei Herren dienen. Jesus sagt, du kannst es gar nicht. Selbst wenn du es wolltest, du kannst es schon versuchen, aber es geht gar nicht. Er sagt das ganz entspannt, ja nicht, hey, du sollst nicht zwei Herren dienen, sondern hey, schau, das ist einfach eine Tatsache. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und wenn ich mein Glück, Zufriedenheit, ein erfülltes Leben von materiellen Dingen erwarte, dem Geld diene, dann werde ich die Beziehung zu Gott vernachlässigen. Sagt hier Jesus, das ist einfach ein, man könnte sagen, ein geistliches Gesetz, oder? Der Apostel Paulus, der hat das auch mal begriffen. Der hat gesagt, hey, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. In materieller Hinsicht auch. Ich weiß, was es bedeutet, viel zu haben oder wenig zu haben. Er war irgendwie frei, oder? Der hatte mal viel, hatte mal wenig, aber das war für ihn gar kein Thema. Weil er hat irgendwo was anderes gefunden. Und er sagt, alles ist mir möglich durch Christus. Das sagen wir manchmal auch, oder? Bei irgendwelchen Dingen. Aber das bezieht sich genau auf diese Situation. Er sagt, alles ist mir möglich in Christus, der mich stark macht in Bezug auf das. Ich kann viel haben oder ich kann wenig haben, ich bin zufrieden. Weil er sein Leben dort nicht festmacht. Der hat wahrscheinlich da keine Rastlosigkeit mehr erlebt dann. Ich bin hier in diesem Buch auf eine Definition gestoßen für Zufriedenheit. Und die ist mir wirklich, die finde ich, ja, die geht so richtig gut rein. Und die lautet folgendermaßen: Zufriedenheit bedeutet, unerfüllte Wünsche schränken dein Glück nicht mehr ein. Und das kann man jetzt auf viele Wünsche beziehen im Leben. Das gilt, glaube ich, auch für vieles, aber gerade auch, wenn es um Geld und um Besitz geht, unerfüllte Wünsche schränken mein Glück nicht mehr ein. Ein Problem, das wir haben in unserer Gesellschaft, glaube ich, ist, dass wir nicht mehr oder dass wir verlernt haben oder nicht mehr so gut das können, wie soll ich sagen, zu unterscheiden zwischen Bedürfnissen und Wünschen. Und da ist sicher die Werbung nicht ganz unschuldig. Ich habe nachher noch ein, zwei Beispiele, humorvolle Beispiele. Können wir noch unterscheiden zwischen Bedürfnissen und Wünschen, ja? Und John Mark Comer sagt, schau, Zufriedenheit heißt, unerfüllte Wünsche schränken dein Glück nicht mehr ein. Wow, das klingt gut, oder? Das ist irgendwie, das, ja, da hört die Rastlosigkeit auf. Weißt du, jetzt in diesem Moment, gerade jetzt, hast du eigentlich alles, was du brauchst, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Weil du hast Zugang zu Gott, du hast seine Liebe, die ungeteilte Aufmerksamkeit von Gott jetzt in diesem Moment. Er sieht dich, er kennt dich, er weiß genau, was du brauchst. Er ist für dich da. Und all das, das finden wir nicht in der Ansammlung von irgendwelchen materiellen Reichtümern. Also Einfachheit, ein einfacher Lebensstil in meinem Leben zu kultivieren, das ist nicht eine Patentlösung, aber es ist ein Weg, wie wir dieses Leben mit Jesus wirklich auch ergreifen und entdecken können, weil es uns nicht mehr ablenkt von unserer Beziehung zu Gott und anderen Dingen, die wichtig sind. Das Leben im Reich Gottes ist gekennzeichnet von einer sorglosen Unbekümmertheit um Besitz. Ist auch aus dem Buch. Weiß nicht, ob du das immer so erlebst. Erlebst du dein Leben im Reich Gottes, in der Nachfolge von Jesus, immer unbekümmert? Aber das wäre doch schön, oder? Also irgendwie wünsche ich mir doch das, dass ich, wenn es um Geld und um Besitz geht, dass ich sagen kann, ja, mein Leben, doch sorglose Unbekümmertheit. Das wäre doch was, oder? Sich in diese Richtung zu bewegen, auch wenn es um Geld und um Besitz geht. Und da hilft es, wenn wir uns damit auseinandersetzen und bewusst auch einen Lebensstil suchen, der eben von Einfachheit geprägt fordert, liebe reiche Leute. Fordert uns das heraus? Schon, oder? Das ist schon für uns auch. Ich denke, Menschen, die irgendwo leben in dieser Welt, das gibt ganz viel, oder? Die wissen nicht, was morgen ist, die leben von Tag zu Tag, auch in finanzieller Hinsicht. Das ist gar nicht so normal, was wir hier erleben. Denen muss man das gar nicht predigen, die leben das jeden Tag, einen einfachen Lebensstil, oder? Aber für uns, ja, schon spannend. Und lass uns das noch ein wenig praktisch machen. Im offenen Mikrofon können wir dann noch ein wenig austauschen. John Mark Comer, er zeigt in diesem Buch 12 Ideen auf. Keine Angst, keine 12 Ideen jetzt mehr, ein paar wenige. Er zeigt 12 Ideen auf, ganz praktisch. Wie kannst du dein Leben vereinfachen? Wo kannst du Einfachheit hineinbringen? Das Erste, wenn du etwas kaufst, sei ganz ehrlich mit den Kosten. Oder anders gesagt, bedenke die ganze Kostenwahrheit. Mach die Kosten-Nutzen-Rechnung. Also es ist ganz einfach, es geht darum, etwas, das du kaufst, kostet dich nicht nur in diesem Moment etwas, sondern es wird dich morgen was kosten, es wird dich übermorgen was kosten, und zwar nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Ist klar, oder? Wenn du dir irgendwie ein Motorrad anschaffst, dann kostet dich das viel Geld und dann kostet dich das auch Zeit, weil wenn es dann rumsteht, und das wäre ja blöd, oder? Also du musst es dann ja auch benutzen, das Motorrad. Und das tust du natürlich auch, aber manchmal denkst du dann, ah, das hat so viel gekostet, das kann ich irgendwie nicht mit gutem Gewissen einfach rumstehen lassen. Und schon hast du Stress, oder? Würde es gerne gehen, hast keine Zeit, es steht rum, ich habe es gekauft und so, rastlos. Ja. Beispiel, oder? Es kommen ein, zwei Beispiele zum Thema Auto, weil das ist mein erstes Berufsleben, genau. Ja, wir haben ein Auto Vor kurzem haben wir das ein wenig abgeändert, an der Karosserie abgeändert. Wir, ich sage bewusst wir, weil wir sind eine Eheperson, Helen und ich, also wir haben es abgeändert. Ja. Also dann ging es in die Garage, dann hat es natürlich Geld gekostet und Umtrieb, da muss man organisieren, ich hatte gar keine Lust auf das, so, das braucht Zeit und so. Dann habe ich die Zeit nicht mehr an einem anderen Ort. Kaum ist es zurück, gehen wir in die Skiferien, kommen wir zurück, dann heißt da Inspektion fällig in so und so vielen Tagen. Ah, schon wieder Zeit aufwand, muss da was organisieren. Auto in die Werkstatt bringen und so, kann ich nicht mehr selber machen da. Und dann, als wäre das nicht schon genug, am Schluss, da kommt auch noch eine Rechnung, die ich bezahlen muss, oder? Dann kostet es schon wieder. So. Auto, ja. Und jetzt muss ich da noch ein Beispiel bringen, das hat mir mein Pastorenfreund von Stein am Rhein, ihr kennt ihn, die einen, Markus Inebnick, gesagt, hat gesagt, wenn du dazu predigst, dieses Beispiel musst du bringen. Gut, ja. Also wir fahren ja einen VET6, das ist jetzt nicht gerade der Inbegriff von einem einfachen Auto, muss man schon sagen, ehrlicherweise. Und er fährt eben einen Dacia. Ja, und Dacia, das ist der Inbegriff von, ich sage positiv ausgedrückt, von dem idealen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja? Sagen wir es mal so. Wir haben nun mal keinen Dacia, aber es ist mir ein Vorbild. Man kann einen Dacia fahren und ein erfülltes Leben haben. Ja, okay, gut. Das geht. Und ich sage dann jeweils, gut, wir haben ein T6, wir haben kein Haus, ja, ein Haus ist teurer als ein T6, also okay. Und wenn du in der gleichen Zeit einen zwei Dachas kaufen musst, oder, weil eben, so, kennt ihr das, Dacia, ein Jahr bei Dacia, das ist wie ein Hundejahre, kennt ihr Hundejahre? Ein Jahr ist wie 7 Jahre, oder, so. Also, aber nein, ernsthaft, man kann sich schon überlegen, muss es das teuerste Auto sein? Also gut, mach dir einfach die ganze Rechnung. Wenn du was kaufst, überleg dir in diesem Moment, was wird es mich kosten, nicht nur jetzt, sondern in Zukunft, an Zeit und an Geld. Zweites Beispiel, das ist ganz einfach, wenn möglich Teile. Muss man alles selber besitzen, um glücklich zu sein? Eigentlich nicht, oder? Vieles von dem, das wir haben, das steht rum. Ich habe da so zwei wirklich coole Bohrmaschinen. Und immer wieder mal denke ich, die brauche ich gar nie, leider, so brauche ich die nie, ja, kann ich ja ausleihen, konnte auch schon andere Dinge ausleihen. Man muss nicht alles selber besitzen, um glücklich zu sein, oder? Vieles steht doch einfach rum, wenn wir ehrlich sind, eine häufige Zeit. Der Kirchenvater Tertullian, der hat mal was gesagt, also das war dem wichtig, wir haben alles gemeinsam, wir teilen miteinander und so, auch als Christen. Und er hat gesagt, wir haben alles gemeinsam, außer unseren Frauen. Ja, das ist noch schön, oder? Hat er gesagt, der Kirchenvater Tertullian. Und er hat gesagt, die Römer, die haben eben nichts gemeinsam, ja, außer ihren Frauen. Und dann hat er gesagt, wir haben alles gemeinsam. Also, ein wenig Humor wird er das auch gesagt haben, aber durchaus ernsthaft. Ja, man muss nicht alles selber besitzen. Was könntest du teilen? Was könntest du zur Verfügung stellen? Und bevor du etwas kaufst, überleg doch mal, kenne ich jemanden, von dem ich das ausleihen könnte für diese 2 Mal im Jahr, die ich das brauche oder so. Das dritte, wir kommen wieder zum Auto. Erkenne Werbung als das, was sie ist. Ja, Werbung ist Propaganda. Das ist einfach so, musst du dir bewusst sein. Das weißt du wahrscheinlich auch. Wir wissen es im Kopf, aber mit den Emotionen, ja, ist es dann eine andere Sache. Und das gilt auch für die sozialen Medien und so, auch die jungen Leute, ja, da wird die Illusion für ein glückliches Leben verkauft, für ein erfülltes Leben. Was wird hier verkauft? Wird hier ein Auto verkauft? Nein. Hier wird die Illusion verkauft für Freiheit im Leben. Wenn du nur dieses Auto kaufst, einen Audi, man sieht es hier, kann man es auch sagen, ja. Du musst einfach einen Audi kaufen, da bist du bereit für die Freiheit. Und dann noch das Bild hinten, ja, die Straße, ein bisschen Freiheit, Weite und so. Und dann, der Schlüssel zu grenzenloser Freiheit in deinem Leben liegt nicht in einer erfüllten Beziehung zu Gott, sondern in einem BMW ist es. Schon habe ich ein Problem. Was soll ich jetzt, Audi oder BMW? Dacia, VW, was auch immer. Aber nein, erkennen wir die Lüge. Mach dir mal ein Spiel draus, auch mit deiner Familie vielleicht, die Eltern mit den Kindern. Mach doch ein Spiel draus, wenn ihr Werbung seht, darüber zu sprechen. Was ist hier die Lüge? Ja, was ist die Lüge, die hier dahinter steckt? Die Lüge hier ist, der Schlüssel zur Grenzer Freiheit ist, du musst einfach das richtige Auto fahren. Kennt ihr den hier? Das ist jetzt ein T7, das wäre die nächste Stufe dann nach dem T6. Jason Statham, ein Action-Held, aufregendes Leben. Du musst einfach nur, ich muss einfach nur den T7 kaufen, dann hast du ein aufregendes Leben. Dann bist du stark. Und dann kaufst du dir sein T7, ja, das ist ja ein Nutzfahrzeug dort auf der linken Seite. Und dann gehst du arbeiten am Montagmorgen und dein Leben ist alles andere als aufregend. Du fühlst dich nicht stark, weil es ist Montagmorgen. So, ist eine Lüge, oder? Aber ja. Was ist mit der 30er-Zone? Ja, die sind auch da. Ja, genau, das ist hier ein Problem, oder? So wäre es ja cool, ja, aber nein, dann kommt die nächste 30er-Zone. Nichts mit Freiheit. Oder nicht grenzenlos. Es kommt dann schon jemand, der die Grenzen aufzeigt. Und das ist die Spitze, oder? Ein Auto wie ein Freund. Ich habe mal gelesen in der Bibel, dass Jesus uns gesagt hat, dass er uns seine Freunde nennt. Ja? Und die Illusion hier ist, du musst ein Auto... Ja, ihr seht es schon. Nein, wirklich. Das sind Psychologen, die Werbung entwickeln. Ja? Die haben eine Ahnung davon, wie wir Menschen ticken. Wir lachen jetzt und ja, das ist uns ja klar und so. Aber im Unterbewusstsein macht das mehr mit deiner Kultur, als wir denken. Und noch etwas, das nicht mit Auto zu tun hat. Ja? Das wird dir verkauft und das so fühlt sich dann an. Und jetzt wirklich ernsthaft wieder, ja, vieles verspricht uns ein erfülltes Leben. Hey, du musst einfach nur das tun und das noch erleben und das dir kaufen können, dann sieht es so aus wie links. Und dann fühlt es sich an wie auf der rechten Seite. Und das wollen wir nicht, oder? Das ist Rastlosigkeit dann, ein anderes Bild für Rastlosigkeit vielleicht. Deshalb, vielleicht geht es eher darum, eine tiefe Wertschätzung zu kultivieren für die einfachen Freuden. Wenn ich ehrlich bin, sind es die einfachen Dinge, die oftmals Freude machen, oder? Einfach Zeit haben für ein gutes Gespräch, eine Begegnung. Was weiß ich? Einfache Dinge. Das ist doch das, was eigentlich viel mehr Freude macht in unserem Leben. Und die Frage ist, wie machst du das praktisch? Was machst du in diesem Jahr 2025, um dein Leben zu vereinfachen? Auch in materieller Hinsicht. Was tust du, um dein Leben zu vereinfachen? Weil wenn es nicht praktisch wird, dann sagt man, ja, das ist richtig, was Jesus da sagt, ist cool, aber das macht noch nichts. Aber es ist wirklich ein Schlüssel, etwas weniger, das uns rastlos macht, wenn wir da Jesus vertrauen und was anpacken, was tun. Können wir nachher noch austauschen. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, was man da so tun kann. Kommt doch nach vorne, Band. Es wird dich etwas kosten, Jesus zu folgen und auch den Weg der Einfachheit zu gehen. Das wird dich was kosten, aber es wird dich viel mehr kosten, wenn du es nicht tust. Es kostet dich nämlich inneren Frieden, es kostet dich Freiheit, es kostet dich Freude, es kostet dich das, was wirkliches Leben ist. Also es kostet uns sowieso etwas, das müssen wir uns bewusst sein. Jesus nachfolgen kostet etwas, aber ihm nicht nachzufolgen kostet auch etwas. Lass uns gemeinsam mit dem in die Begegnung mit Gott gehen, was dir jetzt vielleicht Jesus auch aufs Herz gelegt hat, zu diesem Thema. Vielleicht ist was anderes, aber wo hat er was angestoßen? Wo hast du sein Reden gehört durch den Heiligen Geist? Nimm es mit in die Begegnung mit Gott, dort ist es am besten Ort. Diese Zeit jetzt des Lobpreises, das ist eine Begegnungszeit mit Gott. Wir steigen ein mit Liedern und das sind Gebete. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen. Das zu teilen, was dich bewegt mit Gott. Wenn es das ist heute, Einfachheit, gut, wenn es was anderes ist auch. Komm mit dem, was dich bewegt und begegne unserem lebendigen Gott. Du kannst für dich beten lassen, viele von uns kennen das